Herzlich willkommen zu Hörvermögen, der Podcast zur Geldveranlagung und Finanzbildung der Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH.
Ein kurzer Hinweis vor Beginn unseres Podcasts. Die im Podcast besprochenen Wertpapiere stellen keine spezifischen Anlage- oder Kaufempfehlungen dar. Die Moderatoren und Privatconsult haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und nun wünschen wir Ihnen interessante Einblicke mit Hörvermögen.
Servus und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hörvermögen, dem Podcast für fundierte Finanzbildung. Mein Name ist Agnes und ich darf auch heute wieder mit meinem Kollegen Stefan.
Schön, dass ihr wieder dabei seid, freue mich sehr.
Durch die Folge begleiten. Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, ich stelle als informierte Anlegerin die Fragen, die viele bewegen, und Stefan beantwortet sie als Investmentexperte. Wer die ersten drei Folgen noch nicht gehört hat zu Anleihen, Aktien und Investmentfonds, dem empfehlen wir sie als Grundlage.
Heute widmen wir uns einem Thema, das in Österreich eine ganz besondere emotionale Aufladung hat, nämlich Immobilien. Betongold nennt man sie nicht ohne Grund. Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist die Immobilie immer noch das Sinnbild der sicheren Geldanlage.
Und genau das möchten wir heute sachlich durchleuchten, denn der Weg zur Immobilie als Investment führt nicht zwingend über den Kauf einer Eigentumswohnung. Es gibt durchaus elegantere, flexiblere und für viele Anlegerinnen auch besser geeignete Wege über Wertpapiere und Fonds.
Darum wird es heute vor allem gehen und deswegen sage ich, los geht's.
Immobilien als Anlageklasse. Was steckt dahinter? Stefan, fangen wir mit dem Grundverständnis an. Immobilien haben in Österreich einen fast mythischen Status als Geldanlage. Ich kenne kaum jemanden, der nicht irgendwann den Satz gehört hat, kauf dir was Gescheites, eine Wohnung, die hält ihren Wert. Was machen Immobilien eigentlich objektiv zu einer Anlageklasse?
Naja, Immobilien erfüllen als Investment im Großen und Ganzen drei Funktionen und die sogar gleichzeitig. Ja, das können andere Anlageklassen selten so kombinieren. Erstens, sie können laufenden Ertrag generieren, nämlich durch Mieteinnahmen. Dann können sie natürlich auch an Wert gewinnen durch Preissteigerungen und sie gelten als Sachwert, der in Inflationsphasen reale Kaufkraft bewahrt. Und die Kombination hat historisch sehr gut funktioniert, besonders in Österreich, wo der Immobilienmarkt eigentlich die letzten zwei Jahrzehnte eine außergewöhnliche Wertsteigerung erlebt hat.
Das erklärt wohl das Betongolddenken. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es ein bisschen. Wenn man gesehen hat, wie sich die Wiener Immobilienpreise in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, fällt es schwer, das nicht als Selbstverständlichkeit zu betrachten. Und ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass du das etwas anders siehst, Stefan.
Naja, einerseits erklärt es das Betongolddenken, aber es birgt natürlich auch gleichzeitig eine Gefahr, nämlich wer von der Vergangenheit auf die Zukunft schließt, der übersieht oft Risiken, die damit einhergehen. Und wenn man sich den österreichischen Immobilienmarkt ansieht, dann sieht man, dass er nach dem Peak im dritten Quartal 2022 durchaus auch eine Preiskorrektur erlebt hat. Bis zum Tief im vierten Quartal 2024 betrug der nominelle Rückgang ungefähr 5%, real, also inflationsbereinigt, sogar deutlich mehr. Und in Wien reichten die realen Verluste in bestimmten Segmenten bis zu 15%. Also seit Anfang 25 haben sich die Preise dann wieder erholt. Aber das Beispiel zeigt, auch in Österreich können Immobilienpreise fallen.
Ja, das hat sicher viele überrascht. Die dachten, Immobilien seien so quasi eine risikolose Anlage. Wobei ich vermute, die Risiken bei Immobilien schauen wahrscheinlich einfach ein bisschen anders aus als bei Aktien. Bei Aktien sehe ich jeden Tag den Kurs. Bei einer Wohnung sehe ich erstmal nichts, bis ich sie verkaufen will.
Da triffst du einen absolut wichtigen Punkt. Die Risiken sind bei Immobilien deutlich weniger sichtbar, deshalb aber nicht kleiner. Also Illiquidität, Klumpenrisiko, Zinsänderungsrisiko, das alles ist real, nur weniger täglich spürbar. Dazu kommen wir aber gleich ausführlicher. Zunächst aber, welche Wege gibt es überhaupt, in Immobilien zu investieren?
Genau, das ist die Frage. Denn ich glaube, die meisten denken sofort an den Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Zinshauses und übersehen dabei, dass es da durchaus andere, wahrscheinlich auch sehr clevere Alternativen gibt.
Und genau diese Alternativen stehen bei uns da heute im Mittelpunkt. Im Wesentlichen gibt es drei Wege. Den direkten Kauf einer Immobilie, das klassische Bild, dann Immobilienfonds, kollektive Vehikel, ähnlich wie die Investmentfonds aus der letzten Folge, aber mit Immobilien als Underlying und Immobilienaktien sowie REITs, börsennotierte Gesellschaften, die in Immobilien investieren. Unser Fokus liegt heute eindeutig auf den letzten beiden.
Direktinvestment, kurz und ehrlich. Bevor wir zu den Fonds und Wertpapieren kommen, lass uns das direkte Immobilieninvestment der Vollständigkeit halber richtig einordnen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich frage das auch, weil ich selbst schon überlegt habe, beziehungsweise auch oft im Freundeskreis die Frage bekomme, ob eine Anlagewohnung für einen Privatanleger Sinn macht.
Also das direkte Investment, sprich der Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Zinshauses zur Vermietung, hat unbestreitbar Vorzüge. Man hält dann greifbaren Sachwert, man kann Fremdkapital einsetzen, damit die Eigenkapitalrendite gehebelt wird. Und für viele Menschen ist es einfach auch eine psychologische Sicherheit, die ein Wertpapierdepot meistens nicht bieten kann.
Ja, das psychologische Argument ist sicher nicht zu unterschätzen. Es hat echt was Beruhigendes, etwas Physisches zu besitzen, dass man vielleicht auch, also dass man nicht nur vielleicht, dass man tatsächlich auch angreifen kann. Ein Depot ist doch abstrakt und eine Wohnung ist etwas sehr Konkretes. Aber ich ahne, dass genau das auch eine Verzerrung sein kann.
Naja, so ist es. Die Nachteile des Direktinvestments werden dann oft unterschätzt, weil die Vorteile so greifbar sind. Ja? Erstens Illiquidität, sprich eine Immobilie kann ich nicht in einer Stunde verkaufen. Das heißt, wenn ich Kapital brauche, bin ich auf einen Käufer angewiesen und auf einen Markt, der gerade aufnahmefähig ist. Zweitens Klumpenrisiko. Für die meisten Privatanleger bindet eine einzige Immobilie einen Großteil ihres verfügbaren Vermögens. Das Gegenteil von Diversifikation. Drittens Aufwand. Vermietung bedeutet Verwaltung, Instandhaltung, Mietrecht, Steuererklärungen. Das ist wirklich ein aktives Geschäft und kein passives Investment.
Ja, das Thema mit dem Aufwand finde ich persönlich besonders unterschätzt. Ich kenne Menschen, die eine Anlagewohnung haben und sich im Nachhinein fragen, warum ihnen vorher niemand gesagt hat, wie viel Zeit, Nerven und Aufwand das kostet. Schwierige Mieter, Reparaturen, Hausverwaltungsdiskussionen und dazu kommen noch die nicht ganz unbeträchtlichen Kaufnebenkosten, die es in Österreich gibt.
Ja genau, Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, Maklerprovisionen, das summiert sich schnell auf 10% des Kaufpreises oder mehr. Die Kosten muss die Immobilie erst einmal aufholen, bevor überhaupt ein realer Gewinn entstehen kann. Das heißt, für Anleger, die Immobilien als Anlageklasse wollen, ohne diesen Aufwand und diese Kosten, gibt es sicher strukturell überlegene Wege.
Und genau die sind es, die in dieser Folge im Mittelpunkt stehen. Immobilienfonds. Kollektiv in Betongold investieren. Stefan, kommen wir nun zum ersten Schwerpunkt dieser Folge, Immobilienfonds. Ich stelle mir vor, das ist im Grunde das, was wir letzte Folge über Investmentfonds besprochen haben. Nur eben statt Aktien kauft der Fonds Gebäude. Ist das wirklich so einfach?
Das Grundprinzip ist tatsächlich dasselbe. Viele Anleger bündeln ihr Kapital, ein professionelles Management investiert es, nur eben nicht in Aktien oder Anleihen, sondern in Immobilien. Bürogebäude, Einkaufszentren, Logistikimmobilien, Wohnanlagen. Ein Immobilienfonds kann in ein breites Portfolio solcher Objekte investieren, das einem Privatanleger so direkt niemals zugänglich wäre.
Das löst dann gleich mehrere der Probleme, die wir beim Direktinvestment vorher identifiziert haben. Kein Klumpenrisiko, kein Verwaltungsaufwand, kein einzelnes Objekt, das mein gesamtes Vermögen repräsentiert. Und ich erhalte trotzdem Zugang zur Anlageklasse Immobilien und zu den Mieteinnahmen, die der Fonds generiert.
Genau. Statt einer einzigen Immobilie in einer einzigen Stadt halte ich dann über den Fonds Anteile an Dutzenden von Objekten in verschiedenen Ländern, Sektoren oder auch unterschiedlichen Nutzungsarten. Der laufende Ertrag, nämlich die Mieteinnahmen aus dem Fondsportfolio, der wird an die Anleger weitergegeben, entweder als Ausschüttung oder kann auch tesoriert werden.
Und ich gehe mal davon aus, wie so oft kann es hier jetzt auch nicht nur Vorteile geben. Mit welchen Einschränkungen muss ich rechnen?
Na, die wichtigste Einschränkung, klassisch bei Immobilien, betrifft auch hier die Liquidität. Da unterscheiden sich die Immobilienfonds durchaus wesentlich von den Aktienfonds, denn Immobilienfonds lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen verkaufen. Deshalb sehen viele Immobilienfonds Haltefristen oder Kündigungsfristen vor. In Österreich reguliert der Immobilienfonds nach dem Immo-Investmentfondsgesetz, also dem Immobilieninvestmentfondsgesetz, können Mindesthaltefristen von einem Jahr und Kündigungsfristen bis zu 12 Monaten vorsehen. Das ist jetzt kein Manko. Es entspricht der Natur der Anlageklasse, würde ich mal sagen. Ja, aber das muss man halt wissen.
Das Immobilieninvestmentfondsgesetz, das ist also das österreichische Gegenstück zum Investmentfondsgesetz 2011, das wir letzte Folge besprochen haben, nur eben speziell für Immobilienfonds, right?
Genau, es regelt die Anforderungen an den Immobilienfonds in Österreich, also Bewertungsvorschriften für die Liegenschaften, Liquiditätsanforderungen, Offenlegungspflichten und eine unabhängige Verwahrstelle. Also ein zentrales Anlegerschutzelement ist eigentlich auch diese regelmäßige unabhängige Bewertung der Immobilien durch externe Gutachter. Das heißt, der Anleger weiß damit, zu welchem Wert er einsteigt und zu welchem Wert er aussteigt. Das ist ein wichtiger Unterschied zur täglichen Marktschwankung bei Aktien.
Gut, das klingt einmal soweit nach einem soliden Regelrahmen. Ich möchte aber noch einen Unterschied ansprechen, der mir in den Gesprächen bisher begegnet ist. Offene versus geschlossene Immobilienfonds. Was ist der praktische Unterschied für mich als Anlegerin?
Naja, wichtiger Unterschied. Also offene Immobilienfonds, die in Österreich verbreitete Form für Privatanleger, die nehmen laufend neues Kapital auf und geben Anteile zurück. Also sind prinzipiell liquid, wenn auch mit den vorher erwähnten Fristen. Geschlossene Immobilienfonds hingegen haben eine feste Laufzeit und ein fixes Kapitalvolumen. Also einmal investiert, ist das Kapital bis zum Ende der Laufzeit gebunden, außer man findet einen Käufer auf dem Zweitmarkt. Geschlossene Fonds versprechen höhere Renditen bei entsprechend höherem Risiko und deutlich geringerer Flexibilität.
Also für jemanden, der Flexibilität schätzt und nicht sicher ist, wann das Kapital vielleicht wieder benötigt wird, klingt der offene Fonds klar nach der besseren Wahl, auch wenn die Haltefrist eine gewisse Planungsdisziplin erfordern.
Naja, das ist durchaus eine sehr realistische Einschätzung. Und auch hier gilt, ein guter Berater kann einordnen, welche Fondsstruktur zur individuellen Situation passt, Liquiditätsbedarf, Anlagehorizont und steuerliche Situation. Das spielt natürlich alles eine Rolle.
Immobilienaktien. Immobilien über die Börse. Stefan, kommen wir zum dritten Weg. Börsengehandelte Immobilieninvestments. Ich habe schon von den sogenannten REITs gehört und von Immobilienaktien wie Immofinanz oder CA Immo. Was ist eigentlich der Unterschied und welcher Weg ist für den österreichischen Anleger der sinnvollere?
Also fangen wir kurz mit den REITs an, damit wir sie entsprechend einordnen können. REITs, das sind Real Estate Investment Trusts. Das sind wiederum börsennotierte Gesellschaften, die ausschließlich oder überwiegend Immobilien besitzen und diese vermieten. Sie sind in den USA entstanden und mittlerweile weltweit verbreitet. Und technisch gesehen funktioniert der Kauf wie bei einer Aktie über das Depot sofort und zum aktuellen Börsekurs.
Das klingt eigentlich nach maximaler Flexibilität. Warum sind dann REITs nicht die naheliegende Lösung für österreichische Anlegerinnen und Anleger?
Naja, weil die steuerliche Realität da das Bild etwas trübt. Also die meisten internationalen aufgelegten REITs sind in Österreich als sogenannte Nicht-Meldefonds eingestuft. Das heißt, die haben eine steuerliche Benachteiligung und werden im Großen und Ganzen pauschal besteuert, was für den Anleger jetzt eher ungünstig ist. Das heißt, die tatsächliche Steuerbelastung kann deutlich über das hinausgehen, was beim gewöhnlichen Meldefonds eigentlich anfällt. Also für österreichische Anleger sind REITs daher ein Instrument, das man nur mit offenen Augen und nach Beratung einsetzen sollte.
Das ist ein durchaus wichtiger Punkt, den wahrscheinlich viele gar nicht auf dem Radar haben. Was ist denn die attraktivere Alternative im börsennotierten Bereich?
Das sind die Immobilienaktien, also börsennotierte Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig sind, aber die nicht dieser REIT-Regulierung unterliegen. Also in Österreich kennen wir, du hast es schon erwähnt, die Immofinanz oder CA Immo in Deutschland, eine Vonovia, europaweit eine ganze Reihe weiterer Gesellschaften. Also diese Unternehmen entwickeln, verwalten und halten Immobilienportfolios und ich als Aktionär partizipiere an deren Entwicklung. Steuerlich werden sie wie gewöhnliche Aktien behandelt, cashed auf Dividenden und realisierte Kursgewinne, sauber, planbar, ohne Pauschalbesteuerungsrisiko.
Das ist also der entscheidende Vorteil gegenüber den REITs aus österreichischer Sicht. Nicht die Struktur an sich, aber die steuerliche Handhabbarkeit, richtig?
Ja, genau. Inhaltlich bieten Immobilienaktien durchaus ein breites Spektrum. Also manche Gesellschaften sind primär Bestandshalter. Das heißt, sie kaufen und vermieten und ähneln damit einem offenen Immobilienfonds mit Börsenliquidität. Andere sind stärker als Projektentwickler tätig. Sie bauen, verkaufen, nehmen Fremdkapital auf und tragen auch ein höheres unternehmerisches Risiko. Also das Risikoprofil variiert erheblich, je nachdem, welches Unternehmen ich wähle.
Okay, also das heißt, ich investiere nicht nur in Immobilien als eine Anlageklasse, sondern auch in das Management und das Geschäftsmodell des jeweiligen Immobilienunternehmens. Das ist näher an einer Aktie als an einem Immobilienfonds.
Genauso ist es. Und das hat Konsequenzen natürlich auch für die Portfoliokonstruktion. Also wer Immobilien als stabilisierenden Baustein im Portfolio möchte, ist wahrscheinlich mit einem offenen Immobilienfonds besser bedient. Wer wiederum Renditpotenzial im Immobiliensektor sucht, Börsenliquidität möchte und die steuerliche Einfachheit einer gewöhnlichen Aktie schätzt, der ist mit sorgfältig ausgewählten Immobilienaktien auch gut aufgestellt. Immer natürlich mit dem Bewusstsein, dass das unternehmerische Risiko höher ist als bei einem Fonds.
Welcher Weg passt zu wem? Also, dann lass uns das einmal kurz zusammenführen. Direktinvestment mit hohem Aufwand und Kapitalbedarf, offener Immobilienfonds mit stabiler Bewertung und Haltefristen, Immobilienaktien mit voller Börsenliquidität und steuerlicher Einfachheit, aber unternehmerischem Risiko. Wie entscheide ich jetzt deiner Ansicht nach, was da am besten zu mir als Anlegerin passt?
Ja, die Entscheidung hängt wahrscheinlich an drei zentralen Fragen. Erstens einmal, wie viel Liquidität brauche ich? Das heißt, wer sein Kapital jederzeit verfügbar haben möchte, da scheidet das Direktinvestment und der geschlossene Fonds von vornherein aus. Immobilienaktien auf der anderen Seite bieten wieder sehr große Flexibilität. Offene Immobilienfonds mittlere mit planbaren Fristen. Also auf die Liquidität kommt es schon sehr stark an. Zweitens, wie viel Volatilität kann ich ertragen? Ja, wer auf stabile Bewertungen angewiesen ist, das jetzt emotional oder aus Planungsgründen ist, ist mit dem offenen Immobilienfonds besser bedient. Immobilienaktien auf der anderen Seite schwanken wie Aktien und das muss man halt auch aushalten können.
Und die dritte Frage ist vermutlich die, die die meisten sich zuerst stellen würden. Mit wie viel Kapital fange ich eigentlich an?
Also ein direktes Immobilieninvestment in Wien erfordert heute Eigenkapital von mehreren hunderttausend Euro plus natürlich die hohen Nebenkosten. Ein Immobilienfonds oder eine Immobilienaktie ist durchaus auf kleineren Beträgen investierbar. Das ist ein echter demokratisierender Effekt wertpapierbasierter Immobilieninvestments. Das heißt, ich habe Zugang zur Anlageklasse, ohne das Kapital für ein Direktinvestment aufbringen zu müssen.
Das finde ich tatsächlich eines der überzeugendsten Argumente. Man muss nicht reich genug sein, um eine Wohnung zu kaufen, um trotzdem von der Anlageklasse Immobilien zu profitieren. Diese Unterscheidung, Immobilien im Portfolio haben, versus Immobilieneigentümer sein, ist für viele Menschen wahrscheinlich eine echte Erkenntnis.
Ja, über Fonds und Immobilienaktien bekomme ich die Erträge und die Diversifikation der Anlageklasse ohne Hausverwaltung, ohne Mieterprobleme, ohne Instandhaltungskosten und ohne Klumpenrisiko. Und ohne die steuerlichen Tücken, die bei manchen anderen börsennotierten Immobilienprodukten auf österreichische Anleger warten. Also die richtige Kombination, welcher Anteil Immobilien im Gesamtportfolio, welches Vehikel, welche Gewichtung, das ist genau die Arbeit, für die wieder ein erfahrener Berater da ist.
Und das ist damit auch ein schöner Übergang zu unserem mittlerweile sehr beliebten Abschlussformat. Gehört gecheckt. Zeit, Stefan, für Gehört gecheckt. Was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
Die Aussage, die in Österreich ja fast schon den Status einer Volksweisheit hat, Immobilien verlieren nie an Wert und am Ende steigt der Preis immer wieder.
Ja, die Aussage ist durchaus gut verankert. Und die letzten Jahrzehnte in Wien haben ihr scheinbar recht gegeben. Einfach eine empirisch belegte Wahrheit?
Naja, das ist das Heimtückische an den Halbwahrheiten. Also sie werden durch Erfahrung bestätigt, bis sie es nicht mehr werden. Ja, also der wahre Kern ist, Immobilien in guten Lagen haben über sehr lange Zeiträume an Wert gewonnen und in Inflationsphasen durchaus auch oft als Wertspeicher funktioniert. Das ist empirisch belegbar für spezifische Märkte in spezifischen Zeiträumen.
Das heißt aber, nie und immer sind gefährliche Wörter in der Geldanlage. Was sind die Gegenbeispiele?
Na, nie an Wert verlieren ist schlichtweg falsch und das nicht nur in exotischen Märkten. Also wenn man sich zum Beispiel Japan anschaut, dann sind dort die Immobilienpreise nach dem Platzen der Spekulationsblase 1990 über mehr als anderthalb Jahrzehnte gefallen bis 2007 und insgesamt um über 60%. In den USA hat der nationale Case-Shiller-Hauspreisindex vom Hoch 2006, also über die Finanzkrise bis zum Tief 2012, auch rund 35% verloren. Also in besonders betroffenen Regionen wie Las Vegas oder Miami waren es sogar über 50%. In Österreich haben wir zwischen dem Peak im dritten Quartal 22 und dem Tief im vierten Quartal 24 einen nominellen Rückgang von 5% gesehen, real, also inklusive Inflation war es deutlich mehr. Kein Crash, aber immerhin auch bei uns eine klare Korrektur.
Und was hat diese jüngsten Korrekturen in Österreich genau ausgelöst? Das war doch ein recht abrupter Stimmungswechsel nach den Jahren des Booms. Und 2021, 2022 gab es doch Preissteigerungen von über 11% jährlich.
Naja, primär war es der Zinsanstieg. Also Immobilienkaufpreise werden in der Praxis stark durch die Finanzierungskosten bestimmt. Also wenn Kredite plötzlich 4% kosten statt einem, dann kann sich einfach ein erheblicher Teil der potenziellen Käufer eine Immobilie nicht mehr leisten. Das heißt, die Nachfrage sinkt, die Preise korrigieren. Das ist jetzt kein Ausnahmefall. Das ist ganz simple Marktmechanik. Und wer in dem Moment verkaufen musste, sei es wegen Scheidung, Erbschaft, finanzieller Not, wie auch immer, der hat tatsächlich auch reale Verluste realisiert.
Das erinnert mich sehr stark auch an das Argument aus unserer zweiten Folge, das wir auch in der dritten Folge aufgegriffen haben. Es kommt darauf an, ob ich halten kann oder halten muss. Bei einer Immobilie ist die Konsequenz eines erzwungenen Verkaufs noch gravierender als bei einem Wertpapierdepot, weil der Verkaufsprozess ja doch Monate, wenn nicht Jahre dauert, in denen sich die Marktlage weiter verschlechtern kann. Und wer mit viel Fremdkapital finanziert hat, hängt zusätzlich am Zinsniveau.
Ja genau, das Refinanzierungsrisiko, das ist ein Faktor, der bei der ersten Investitionsentscheidung oft unterschätzt wird. Ja, und der trifft genau dann zu, wenn er am schmerzhaftesten ist, nämlich wenn der Markt ohnehin unter Druck steht.
So, die Botschaft für mich ist damit, Immobilien sind eine attraktive Anlageklasse mit einer langen Erfolgsgeschichte, aber verlieren nie an Wert ist eine gefährliche Vereinfachung. Japan, die USA 2008, Österreich 2022 bis 2024, das sind keine Ausnahmen, sondern der Beweis dafür, dass Immobilienpreise sehr wohl fallen können. Die Erholung folgt in der Regel, aber nur für jene, die auch halten können.
Genau so ist es.
Gehört, gecheckt. Danke, Stefan. Das war die vierte Folge von Hörvermögen, heute zum Thema Immobilieninvestments. Wir haben gesehen, der Weg zur Anlageklasse Immobilien muss nicht zwingend über den Kauf einer Eigentumswohnung führen. Fonds und börsennotierte Wertpapiere ermöglichen Zugang, Streuung und Liquidität, die das Direktinvestment nicht bieten kann.
Und wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigen oder Behauptungen, die einen Reality-Check verdienen, dann schreibt es uns einfach. Wir freuen uns sehr über eure Rückmeldungen.
Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bis zur nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.
Das war Hörvermögen, der Podcast zur Geldveranlagung und Finanzbildung, eine Produktion der Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH.